Deutschland ist schwer reich. Bund, Länder und Kommunen eilen von einem Rekord zum anderen. Milliardensummen werden eingenommen und die Schallgrenze von 1.000 Milliarden Euro Steuergeld wird pulverisiert. Wenn Sie jetzt denken, diese Nachrichten kommen aus einer fernen Zeit der Bundesrepublik, werden Sie wahrscheinlich überrascht sein. Fast alles daran stimmt und bezieht sich auf die Gegenwart. Nur reich ist das Land wohl nicht. Man könnte den Eindruck gewinnen, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verhält sich wie ein neureicher Lottomillionär, der innerhalb kürzester Zeit den ganzen Gewinn verprasst hat. Denn das Land hat ein Ausgabenproblem. Das meint die Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Sie warnt vor einer dramatischen Entwicklung. Ab dem Jahr 2029 könnten Sozialausgaben, Verteidigung und Zinskosten die gesamten Einnahmen des Bundes aufzehren. So Veronika Grimm im ZDF, und über diese Einschätzung, die wir zu Beginn der Sendung gehört haben, sprechen wir jetzt mit Fritz Söllner, Professor für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der TU Ilmenau. Herr Söllner, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Zunächst zum Bundeshaushalt generell. Was wird daraus bezahlt? Welche Posten gibt es, die jeder Bürger kennt?
Da gibt es zunächst die Posten, die Frau Grimm schon erwähnt hat, also Verteidigung, Soziales, Zinsausgaben. Daneben sowas wie Bildung und Wissenschaft, Gesundheit, Wohnungswesen, Energie- und Wasserwirtschaft, Verkehrs- und Nachrichtenwesen. Also da gibt es viele Posten, die die Bürger, wenn sie nicht kennen, zumindest direkt betreffen.
Es heißt ja immer, gerade der Sozialetat ist riesengroß, aber das liegt auch daran, dass da die Rentenversicherung durchläuft und da häufig auch Verbindlichkeiten getroffen wurden. Welcher Teil des Bundeshaushalts ist denn durch Verpflichtung eh schon festgesetzt und über welchen Teil könnte die Politik wirklich frei entscheiden?
Also gerade der Bereich Soziales ist durch gesetzliche Verpflichtungen ja schon fast zementiert, kann man sagen. Das sind also Größenordnungen im Moment von ungefähr 47% des Bundeshaushalts, die hier für Soziales schon mal ausgegeben werden. Dann natürlich im Bereich der Energie- und Klimaschutz die Subventionen für die erneuerbaren Energien, die ja auf 20 Jahre hin festgeschrieben sind. Da wird die Politik kurzfristig auch nichts dran ändern können. An den Kernaufgaben des Staates wie Verteidigung, da ist am ehesten dann möglich, Änderungen vorzunehmen, weil es da halt keine gesetzlichen Festlegungen und Verpflichtungen gibt.
Jetzt gibt es ja diese drastische Aussage für das Jahr 2029, dass also die Spielräume praktisch gar nicht mehr existent sind. Mit welchen Informationen hat Frau Grimm da gearbeitet?
Sie hat einfach die gegenwärtigen Daten extrapoliert aufs Jahr 2029. Die drei Posten, die sie genannt hat, also Verteidigung, Soziales und Zinsausgaben, im Moment machen die schon für 2026 70% des Bundeshaushaltes aus. Und wenn man sich mal überlegt, wie die Verteidigung ausgebaut werden soll, wie die Ausgaben für Soziales angesichts der demografischen Entwicklung steigen werden und wie die Zinsausgaben auch steigen werden angesichts zunehmender Staatsverschuldung und höchstwahrscheinlich noch steigender Zinsen, dann kann man die Aussage, die Frau Grimm getroffen hat, ohne weiteres nachvollziehen, dass diese drei Posten 2029 mehr oder weniger 100% des Bundeshaushaltes ausmachen werden.
Die Zinsen werden ja tendenziell auch nicht sinken, sondern eher steigen. Aber was passiert dann 2030?
Also irgendwas muss passieren. Entweder werden die Ausgaben gekürzt werden müssen oder aber die Steuern werden erhöht. Eins von beiden wird passieren, denn es wird wohl nicht so sein, dass alle anderen Haushaltsposten beim Bund auf Null zurückgefahren werden, um diese drei Bereiche finanzieren zu können.
Vor etwa 6 Jahren sind Olaf Scholz und Peter Altmaier vor die Presse getreten. Die waren damals Finanz- und Wirtschaftsminister. Und beide haben gesagt, Deutschland hat solide gewirtschaftet und deswegen kann man sich auch den Wumms leisten, also Corona-Hilfsgelder. Es folgte dann eine Flut an Hilfen und Krediten während Corona. Dann kamen Investitionen in die Klimapolitik, dann kamen Gelder für Krieg und Ukraine. Und der aktuellen Regierung ist dann aufgefallen, dass die Infrastruktur marode sei. Gibt es so einen Zeitpunkt, wo Sie sagen würden, ab diesem Zeitpunkt ist der Bundeshaushalt in die Schieflage geraten?
Ja, das war auf jeden Fall seit der Corona-Krise. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob die Ausgaben im Zusammenhang mit Corona alle gerechtfertigt gewesen sind, zum Teil bestimmt. Allerdings ist es so, die Politik hat nicht mehr aus dem Krisenmodus herausgefunden. Ja, es ist nicht so, dass die Ausgaben dann zurückgefahren wurden auf das Vor-Corona-Niveau. Die wurden vielleicht ein bisschen zurückgefahren, aber sind immer noch deutlich höher als in der Zeit vor Corona. Und von daher würde ich das wirklich als die Zäsur betrachten.
Wenn wir jetzt die zwei aktuellen großen Ausgabenposten der Bundesregierung betrachten, die sie neu geschaffen hat, also Verteidigung und Infrastruktur. Da sagt die aktuelle Regierung ja, das sind eigentlich Investitionen, die schon in den letzten Jahrzehnten hätten getroffen werden müssen. Unsere Infrastruktur, Brücken, Straßen, Schienen, die ist über Jahrzehnte auf Abnutzung gefahren worden. Und bei der Verteidigung, da habe man ja so eine Art Friedensdividende genutzt und deswegen nicht investiert. Wie sehen Sie die Argumentation?
Man hat sich ja in der Vergangenheit, gerade was die Infrastruktur angeht, viel versäumt. Wenn man sich die Investitionsquote anschaut, in Deutschland ist die deutlich geringer als im europäischen Durchschnitt. Also das ist ganz offensichtlich, dass da auf Verschleiß gefahren worden ist. Und das fällt einem natürlich irgendwann auf die Füße. Und jetzt muss es halt nachgeholt werden. Aber man kann doch nicht beides haben. Diese hohen Ausgaben für Konsum, das heißt also für Soziales und gleichzeitig eine vernünftige Infrastruktur. Da liegt das Problem bei der ganzen Sache. Und deswegen haben wir diese Haushaltsprobleme im Moment.
Aber wo ist denn das Geld dann hin, was in den vergangenen Jahrzehnten nicht in die Infrastruktur investiert wurde?
Naja, schauen Sie sich mal um. Die Windräder, die da in der Gegend rumstehen, die müssen auch alle bezahlt und finanziert werden. Ja, man könnte sagen, das ist Infrastruktur, aber vielleicht nicht unbedingt notwendige Infrastruktur. Dann natürlich die Flüchtlingskrise, die ja immer noch anhält, die hat uns auch zig Milliarden gekostet. Und natürlich die großzügigen Wohltaten im Bereich der sozialen Sicherung, sei es das leistungsfeindliche Bürgergeld, sei es die Wohltaten in der Rentenversicherung, wo von vornherein klar war, dass man die sich eigentlich nicht leisten kann.
Es gibt ja Vergleiche von Schuldenquoten und im EU-Vergleich steht Deutschland da im Mittelfeld und deutlich besser da als Länder wie Frankreich oder Griechenland, die sind mit über 100% der Wirtschaftsleistung verschuldet. Und Deutschland deutlich unter 100%. Man könnte sagen, da ist ja noch Luft. Man kann weitere Schulden aufnehmen.
Ja, so gesehen ist das selbstverständlich Luft, aber ich weiß nicht, ob es wirklich erstrebenswert ist, in dieselbe Lage wie Frankreich oder Italien zu kommen. Und wenn wir so weitermachen, also es kann doch schneller gehen, als man sich das so vorstellt.
Wie machen denn die anderen Länder das mit einer deutlich höheren Verschuldung?
Ich denke mal, die hoffen auf den Beistand der EZB, dass die die Zinsen weiterhin niedrig hält, beziehungsweise vielleicht, wenn es Haushaltsprobleme gibt, die Zinsen weiterhin noch weiter senkt. Ansonsten sehe ich so eine Art Durchwursteln, was da passiert in den anderen Ländern. Zu größeren Reformen sind die nicht fähig, beziehungsweise ist die Bevölkerung nicht bereit, was man an den Protesten in Frankreich ganz gut beobachten kann.
Das würde übertragen auf Deutschland betrachtet so aussehen, dass man sich immer weiter verschuldet, vielleicht bis zum Niveau von Frankreich und dann doch ganz gut lebt von dem Geld anderer Leute und keine Einschnitte machen muss. Also wie viele Jahre hat man denn da noch? 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre?
Also die absolute Grenze ist dann erreicht, wenn die Ausgaben für den Schuldendienst, das heißt die Zinsausgaben, genauso hoch sind wie die Steuereinnahmen. Auch schon davor wird der Haushaltsspielraum natürlich immer geringer und das geht dann einfach nicht mehr weiter. Das funktioniert nicht mehr. Es ist schwierig, da eine genaue Zahl zu nennen, wie lange das noch dauern wird, weil die Verschuldung sich ja doch immer ändert und das Gebaren der jeweiligen Regierung in Sachen Schuldaufnahme sich auch immer ändern kann. Nächster Punkt ist das Wirtschaftswachstum. Wenn wir wirklich irgendwann mal wieder Wirtschaftswachstum haben sollten, nennenswertes, dann könnte man natürlich ein Stück weit zumindest aus der Verschuldung sozusagen herauswachsen. Aber wenn das jetzt so weitergeht wie bisher mit dem Nullwachstum und wenn diese Schuldenorgie auch weiter so fortgesetzt wird, nach 10 Jahren haben wir schon ganz erhebliche Probleme. Ich meine, die Frau Grimm hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir in 3 Jahren, das wird schon ernst, ja. Aber das Ganze würde dann ungefähr 10 Jahren dann wirklich zusammenbrechen und dann geht gar nichts mehr.
Ich höre häufig 2 Hauptbegründungen für Schulden. Erste Begründung, Beispiel Corona, wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann wäre es viel schlimmer, dann wird es viel heftiger in den Bach runtergehen und darum Schulden komme, was wolle. Wir retten damit die deutsche Wirtschaft. Das zweite Argument lautet, jeden Euro, den wir an die richtige Stelle geben, der kommt zu uns zurück und der kommt sogar mehrfach zu uns zurück und das wird dann immer begründet mit Studien, also hier Investition 1 Euro in die Bildung, 1 Euro in die Infrastruktur kommt dreifach zurück.
Das ist natürlich zum Großteil Wunschdenken. Inwieweit die ganzen Ausgaben in der Corona-Krise notwendig gewesen sind, habe ich schon mal erwähnt, ist höchst fraglich. Das letzte Mal, wo man mit der Verschuldung wirklich richtig lag und das auch richtige Maßnahmen ergriffen hat, war in der Banken- und Finanzkrise 2008, 2009. Da war es, denke ich, sinnvoll und notwendig, dass man so einen konjunkturellen Zusammenbruch abgewendet hat. In der Corona-Krise würde ich mal sagen, dass der Staat die Krise ja durch seine übertriebenen, überzogenen Maßnahmen zum Teil selber verursacht hat. Hätte man vielleicht sich überlegen müssen, ob man die ganzen Maßnahmen in der Form dieser Lockdowns, die die Wirtschaft dann doch sehr getroffen haben, wirklich gebraucht hätte. Also von daher das Argument, ja, es wäre viel schlimmer gewesen, ist schwer zu entkräften, aber andererseits ist es doch ein bisschen ein billiges Argument. Genauso das zweite Argument, was Sie gerade eben genannt hatten, dass das alles wieder zurückkommt, dass wir hier eine sogenannte, wie man so schön in der Finanzwissenschaft sagt, Umwegsrentabilität haben. Das heißt, wir verschulden uns, investieren und dann wächst die Wirtschaft und dann steigen die Steuereinnahmen. Dann kann man das ohne Probleme alles wieder tilgen. Das mag richtig sein für Investitionen, aber nicht alles, was heutzutage als Investitionen bezeichnet wird von der Politik, sind auch Investitionen. Also diese ganze Windenergiegeschichte, das sind jetzt auch plötzlich Investitionen, diese, was eigentlich nur Subventionen sind. Oder die Investitionen in die Zukunft, wie man so schön sagt, wo zum Großteil Subventionen sind für irgendwelche Klimaschutzverträge und für andere Arten von Subventionen. Das ist keine Investition, die wirklich Rendite bringt und die wirklich dann zu Wirtschaftswachstum beiträgt und dann höhere Steuereinnahmen generiert. Also das Argument an und für sich ist durchaus richtig. Da kann man selbstverständlich ein gewisses Ausmaß an Verschuldung damit rechtfertigen. Aber das wird halt missbraucht. Also heutzutage sind fast alle Ausgaben Investitionen und wir müssen da rein investieren, wir müssen dorthin investieren, obwohl es zum Großteil Konsumausgaben sind und das Produktionspotenzial eben nicht erhöhen.
Jetzt versucht sich die Koalition an Reformen bei der Rente und bei der Gesundheit. Aber sobald Vorschläge auf den Tisch liegen, kommen natürlich auch Interessengruppen, die alle auch berechtigte Interessen haben und versuchen, diese Kompromisse aufzuweichen. Gehen die aktuellen Entwürfe zu weit, weit genug und was kann davon umgesetzt werden?
Also es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, sowohl bei der Gesundheits- als auch bei der Rentenreform. Wobei man natürlich sagen muss, durch die Rentenreform, wenn sie denn so kommt wie vorgeschlagen, das sehen wir erstmal steigende Sozialversicherungsbeiträge. Wir haben ja die zusätzlichen 2 Prozentpunkte, die natürlich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber belasten zunächst. Die Hoffnung ist, dass irgendwann mal später dann die Rentenversicherungsbeiträge wieder sinken können. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt eben nur eine Hoffnung. Also es geht in die richtige Richtung. Aber selbst diese ersten Schritte, die werden wir auch schon wieder in Frage gestellt. Und diese abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, die will man jetzt wieder zurücknehmen. Also fraglich, ob selbst das durchsetzbar ist. Bei der Rentenversicherung ist es im Übrigen so, dass die vorgesehene Erhöhung des Renteneintrittsalters viel zu langsam vonstatten geht. Ja, das soll ja doch sehr lange dauern, bis man auf 70 ist. Dadurch werden die Rentenfinanzen bestimmt nicht im notwendigen Maß entlastet werden. Aber das zeigt sich auch an der Diskussion hier, gerade bei diesen beiden Reformen, wie reformunfähig doch dieses Land ist. Und langsam hat man den Eindruck, dass es alles noch viel schlimmer kommen muss, bevor es irgendwann mal vielleicht besser wird.
Ich fürchte, wir werden nicht die Zeit haben, das jetzt intensiv zu diskutieren. Aber ich will noch einen Gedanken mitgeben und bin gespannt auf Ihre Einschätzung. Es gibt ja dann auch andere Länder, wo der Renteneintritt viel früher ist. Beispielsweise die ukrainischen Rentner, die in Deutschland sind, die gehen viel früher in Rente als die Deutschen. Warum sollten die Deutschen überhaupt so spät in Rente gehen? Die können ja auch sagen, also Herr Söllner ist gegen die Subventionierung von Windkraft, sicherlich auch gegen Photovoltaik. Außerdem hat er gerade was zu Migration gesagt. Kann man ja auch streichen und Geld ins Ausland geben für sogenannte Entwicklungszusammenarbeit auch streichen. Und wenn wir das alles gestrichen haben, dann können wir sogar früher in Rente gehen und wir müssen keinen Sozialabbau betreiben. Da bin ich gespannt.
Das alles zu streichen ist sicher sinnvoll oder zumindest deutlich einzuschränken. Allerdings wäre es das Falscheste, was man machen kann, das Ganze dann für Soziales zu verbraten und noch früher in Rente zu gehen. Dann wäre es viel, viel besser und auf jeden Fall notwendig, die eingesparten Gelder für die Infrastruktur zu verwenden und endlich mal die Bürger auf der Steuerseite zu entlasten und nicht immer nur zu belasten.
Sondervermögen und Neuverschuldung belasten den Haushalt der Zukunft. Darüber sprachen wir mit dem Volkswirt Professor Fritz Söllner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, Herr Golme.